Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo.
Ich denke, es gibt so einige von euch, die Ina Brandt schon als Autorin von Eulenzauber kennen. Wer kennt denn Eulenzauber? Oh, da gehen ganz viele Finger hoch. Ja, und die Ina Brandt, die hat jetzt noch eine neue Kinderbuchreihe geschrieben. Und das ist die Zauberschneiderei. Und da geht's ganz viel um Stoffe. Und sie nimmt uns jetzt mit in die Zauberschneiderei. Viel Spaß euch.
Ja, auch herzlich willkommen von mir zur Zauberschneiderei. Das ist der dritte Band, der in dieser Reihe erschienen ist. Ein Kleid zum Träumen. Und für diejenigen, die die Zauberschneiderei jetzt noch nicht kennen, ihr könnt euch sicherlich denken, es geht hier viel um wunderschöne Stoffe, ums Nähen, um diesen ganz besonderen Laden. Wir haben hier ein paar Stoffe mitgebracht, damit ihr selber auch mal fühlen könnt, weil mir ging es immer so, wenn ich in so einem Stoffladen war, dass ich dann immer alles anfassen musste und mir vorgestellt habe, ist das jetzt vielleicht ein kuscheliger Stoff für ein Kissen oder eher was Schönes für abends? Und da sind in meinem Kopf dann gleich so Geschichten entstanden, und weil ich es eben immer gern auch ein bisschen magisch habe, wie bei Eulenzauber auch, ist so der Gedanke dann entstanden, die Zauberschneiderei als Reihe hier zu schreiben. Genau, jetzt haben wir hier ein paar Stoffe verteilt. Da könnt ihr selber einfach mal fühlen. Jeder Stoff fühlt sich anders an. Es gibt so ganz dünne Stoffe hier, da kann man fast durchschauen. Die werden gerne auch für so Geschenkesäckchen benutzt. Es gibt so ganz süße Kuschelstoffe, wie gesagt, als Kissen oder eben auch so als nette Handpuppe hier. Und was meine Kinder immer so gern mögen, sind diese T-Shirts mit den Pailletten drauf. Wenn wir dann in einem Laden sind und sie sehen irgendwas mit Pailletten, stürzen sie sofort drauf zu und probieren, kann man diese Pailletten verändern. Wenn man sie nicht verändern kann, ist sowieso langweilig. Ich habe jetzt mal ein T-Shirt hier mitgebracht, wo man so wunderschön rauf und runter streichen kann. Und ist jedes Mal ein Erlebnis, wenn sich dann hier was verändert. Ja, es geht eben um Stoffe und ums Schneidern. In jedem Band gibt's am Ende Nähanleitungen, damit ihr die Sachen, die hier genäht werden, auch selber zu Hause nachmachen könnt. Das ist ganz einfach erklärt. Es gibt Sachen, die kann man mit der Hand nähen. Für manche braucht man auch eine Nähmaschine. Oder man kann es einfach auch kleben. Ich habe euch hier, in diesem Band geht es um Henkeltaschen und Stofftüten für Windlichter. Ich habe euch hier mal zwei so Stofftüten mitgebracht, wie das dann nachher aussehen kann. Das sind also ganz, ganz einfache Sachen. Man kann einfach hier oben diese Bommelborte um ein Stück Stoff kleben. Diesen Stoff kann man auch einfach um so ein einfaches Marmeladenglas kleben, und dann hat man da wunderschöne Lichter, ganz leicht zu machen. Diese Bommelborten könnt ihr euch nachher auch mitnehmen, da hinter der Wand signiere ich nachher auch, und wer will, kann sich dann noch so eine Bommelborte mitnehmen und kann zu Hause sein eigenes Windlicht machen. Ja, aber es geht nicht nur ums Nähen und Schneidern in dieser Reihe. Die Reihe ist natürlich auch spannend. Es gibt dort knifflige Fälle zu lösen, und es kommt eben auch immer ganz viel Magie darin vor, ja. Weil diese Zauberschneiderei ist eben, wie ich gesagt habe, kein ganz normaler Laden. Es gibt eine kleine Heldin, Leni Loos, die von Grünhausen in die Großstadt zieht und sich da anfangs gar nicht so wohl fühlt und dann in eine neue Schule kommt. Und da hat sie eine Nebensitzerin, das ist die Florentine. Und die denkt am Anfang, das ist so ein Strebertyp, die lernt immer nur und steckt ihre Nase in Bücher und macht sogar freiwillig Sudoku-Rätsel. Da seht ihr die Flo, die hat so dicke Zöpfe und ist so ein bisschen pummelig, isst immer wahnsinnig gern Nüsse und Mandeln, wenn sie nachdenkt, und nascht auch wahnsinnig gerne. Und am Anfang denkt die Leni, die ist eigentlich ziemlich langweilig, aber sie wird dann ihre Freundin, und die Leni merkt, dass die Flo eigentlich gar nicht so langweilig ist. Sie hat eine Mutter, die arbeitet ehrenamtlich in einem Tierheim mit, und das findet die Leni ziemlich cool, weil sie liebt Tiere. Und in diesem Tierheim haben sich einfach ein paar Menschen zusammengefunden, die in dieser Großstadt einen wunderschönen Park angelegt haben mit einem Teich und ganz viel Gehegen für die Tiere, in dem eben kranke oder ausgesetzte Tiere dann einen wunderbaren Platz finden. Es gibt da eine Blumenbude, das ist so ein Vereinsheim, und da gibt's auch tolle Bastelnachmittage, und da ist die Leni mit der Flo sehr gerne und liebt es eben, sich da auch um die Tiere zu kümmern. Es gibt noch ein anderes Mädchen in der Klasse, die Maya, das ist so eher ein bisschen die Tussi, die macht immer mit ihren Haaren rum und hat schon Nagellack und Lipgloss und ist so ziemlich ja anders als Flo jetzt zum Beispiel. Ihre Mutter ist Chefin von einem Modemagazin und deswegen weiß sie auch immer ganz genau, was jetzt in ist. Und die beiden, Maya und Flo, sind eben so unterschiedlich und da gibt es dann immer so Begegnungen, die manchmal für die Leni nicht so ganz leicht sind, aber die drei sind trotzdem ein gutes Team zusammen. Ja, und als die Leni in die Großstadt kommt, wie gesagt, ist sie erstmal ziemlich einsam, aber sie findet dann eine Postkarte im Briefkasten und da steht drauf, dass hier in Bälde ein Laden eröffnet, eben die Zauberschneiderei. Und weil die Leni alles liebt, was mit Stoffen zu tun hat und eben auch selber sehr gern näht, will sie da unbedingt hin. Und sie lernt dort Ariane Aruga kennen, das ist die Besitzerin der Zauberschneiderei und das ist so ein ziemlich freakiger Typ. Die hat rot gefärbte Haare, die sie dann immer zu wilden Frisuren da hochsteckt und ist immer ganz ungewöhnlich gekleidet, macht sich natürlich alles selber und hat auch eine kleine Ratte, das ist Mr. Trippel und Mr. Trippel scheint irgendwie jedes Wort zu verstehen und seine Nase überall reinzustecken und Leni merkt gleich, dass eben kein ganz normaler Laden ist. Als die Ariane ihr zum ersten Mal die Hand gibt, dann hat sie so einen Ring an der Hand und da ist ein silberner Fingerhut drauf und dieser Fingerhut, der leuchtet plötzlich ganz kurz und die Leni wundert sich noch und später darf sie dann mit einer ganz besonderen Nähmaschine auch nähen und da erzählt ihr Ariane, dass das nur funktioniert, wenn man die Hände einer Helferin hat und solche Helfer, das sind Menschen, die eben die Hellerwelt beschützen. In dieser Hellerwelt brennt für jeden Menschen, der einen Traum hat, mit dem er mit ganzem Herzen lebt, ein Licht. Und diese Lichter in der Hellerwelt machen auch unsere Welt heller. Leni hat also die Aufgabe, diese Lichter zu beschützen. Denn es gibt böse Finsterfreunde, die diese Lichter zum Erlöschen bringen wollen. Die lieben alles, was dunkel ist und böse und wollen einfach in dieser Dunkelheit ihren Machenschaften nachgehen. Und Leni muss eben helfen, diese Finsterfreunde zu vertreiben. Aber das ist gar nicht so einfach, denn die Finsterfreunde erkennt man nicht einfach so. Die können als Mann auftreten, als Frau, jung, alt oder sogar auch als Tier. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, sie haben immer etwas Schwarzes an sich, also eben schwarze Haare oder auch mal ein schwarzes Muttermal. Oder eben auch bei Tieren haben sie dann ein schwarzes Fell oder schwarze Federn. Und das ist gar nicht so einfach herauszufinden, wer denn nun ein Finsterfreund ist und gegen wen sie hier quasi ihre Ideen entwickeln muss. Was dann den Finsterfreund tatsächlich vertreibt, das weiß nur die Leni. Das weiß auch nicht die Ariane. Die Ariane hält in ihrem Laden nur alles bereit, was der Leni helfen kann, diese Finsterfreunde zu vertreiben. Und das sind nicht nur Stoffe. Es gibt da auch die Ariane wohnt auch da neben diesem Laden. Da gibt es auch ihr eigenes Zimmer, in dem sie näht. Es gibt eine Küche mit allerlei tollen Kräutern, die dann auch mal helfen können gegen so einen Finsterfreund. Also dieser Laden birgt ganz arg viel, aber die Leni hat immer die Aufgabe, wie gesagt, diesen Menschen zu helfen, die ihren Traum leben wollen. Und in diesem Band 3 hat Flo's Mutter einen Traum, einen etwas ungewöhnlichen Traum, den erzählt die Flo ihren beiden Freundinnen in der Zauberschneiderei. Flo's Mutter will nämlich endlich heiraten, obwohl erst die Flo schon, die ist ja auch schon 10 und sie hat einen kleinen Bruder, den Anton, die gibt's ja schon lange, aber jetzt will sie endlich richtig heiraten. Heiraten, fragten Leni und Maya wie aus einem Mund. Auch Ariane warf Flo einen erstaunten Blick zu. Sind deine Eltern denn gar nicht verheiratet, fragte Leni. Doch, aber bloß auf dem Papier, wie Mama immer sagt, erklärte Flo. Also das heißt, dass sie nur auf dem Standesamt waren, denn meine Mutter hatte damals wegen mir schon einen ziemlich dicken Bauch. Ein richtiges Hochzeitsfest wollten sie später nachholen, aber dazu ist es nie gekommen. Erst war ich zu klein, dann Anton, Geld hatten sie auch nicht für eine große Feier. Irgendwas war halt immer und das geht jetzt seit fast 10 Jahren so. Aber da hat vor kurzem Maria, eine Freundin aus dem Tierheim, gemeint, der Seerosenteich im Tierheim wäre doch der perfekte Ort für ein richtig romantisches Hochzeitsfest. Und seitdem hat meine Mutter sich das in den Kopf gesetzt. Alle vom Tierheim wollen mithelfen, dass es ein richtig schönes Fest wird. So wie meine Eltern es sich vorstellen. Also nicht steif mit einer Braut in Weiß und langweiligen Reden. Einfach ein fröhliches Fest mit Familie und Freunden. Das klingt wunderbar, meinte Ariane. Und wie schön für deine Mutter, dass ihr Traum endlich wahr wird. Ja, falls sie es bis dahin schafft, noch ein Kleid zu finden, erwiderte Flo und seufzte. Sie will ja kein ganz normales Brautkleid, sondern eher was Besonderes. Leider sind die, die ihr gefallen, alle wahnsinnig teuer. Und jetzt ist sie fast ein bisschen verzweifelt, weil sie nichts hat und in einer Woche ist es schon soweit. In einer Woche? Fragte Maja entsetzt. Das ist viel zu knapp. So ein Kleid zaubert sich ja nicht über Nacht in den Schrank. Flo seufzte noch einmal. Ja, ich weiß. Ich hoffe, sie wird wirklich bald was finden. Irgendwas wird sie natürlich finden, aber für ihren Traumtag braucht sie doch ein richtiges Traumkleid, erwiderte Maja sichtlich bestürzt. Leni schaute Ariane an. Es gab nur eine, die diesen Traum erfüllen konnte. Ariane schien Lenis Gedanken erraten zu haben. Ich könnte deiner Mutter doch ein Kleid nähen, bot sie an. Wir könnten es ganz genau so machen, wie sie es sich vorstellt. Flo blickte sie verwundert an. Schaffst du das denn? In nur einer Woche? Du kannst schließlich auch nicht zaubern. Sie stockte, als ob ihr jetzt erst klar wurde, was sie da gerade gesagt hatte. Im Gegensatz zu Maja wusste Flo nämlich, dass die Zauberschneiderei tatsächlich ein magischer Ort und Ariane keine ganz normale Schneiderin war. Ein Lächeln huschte über Flos Gesicht, doch dann wurde sie wieder ernst. Das ist sehr nett von dir, Ariane, aber ich weiß nicht, ob meine Mutter das will. So ein maßgeschneidertes Kleid ist doch wahnsinnig teuer. Das lass nur meine Sorge sein, beruhigte Ariane sie. Ich mache das wirklich gern für deine Mutter. Und an so einem Traumtag soll doch alles perfekt sein. Komm, gehen wir gleich zu dir und erzählen deiner Mutter von Arianes Angebot, drängte Leni. Das ist bestimmt tausendmal besser, als noch weiter rumzusuchen und zum Schluss irgendwas zu nehmen, pflichtete Maja Leni bei. Flos Blick wanderte zwischen Leni und Maja hin und her, die sie voller Ungeduld anstarrten. Dann gab sie sich einen Ruck und stand auf. Also gut, fragen wir sie. Leni strahlte. Sie konnte es kaum erwarten, Flos Mutter von Arianes Vorschlag zu erzählen. Sie musste einfach Ja sagen, denn Leni war überzeugt, Ariane würde ein richtiges Traumkleid für sie nähen. Ein Kleid für ihren Traum. Ja, und dann gehen sie nach Hause zu Flo und überreden Flos Mutter Nora, doch mal mitzukommen zu Ariane und dass sie das wirklich gern machen würde. Und schauen sich dann zu Hause schon mal Hochzeitszeitschriften an, die Flos Mutter da auf dem Tisch liegen hat und finden das alles wahnsinnig kitschig, was es da zu sehen gibt. Unglaubliche Kulissen vor irgendwelchen Kutschen und Schlössern und ja, sie beschließen, nein, die Mutter von Flo, die muss wirklich ihr ganz eigenes Kleid bekommen und schließlich ist auch die Nora Flos Mutter überzeugt, dass die Ariane das, was sie machen soll. Und Ariane kann dann loslegen mit diesem Kleid. Aber dann gerät der Traum von Flos Mutter in Gefahr. Denn die Mädchen sind ein paar Tage später da im Tierheim an so einem Bastelnachmittag. Und sie bekommen mit, dass die beiden Ponys, Tom und Cherry, plötzlich erkrankt sind. Und auch der Esel Benny, dem geht's ganz schlecht. Die Tiere, die liegen nur noch so da und sind schlapp. Und keiner weiß, was mit ihnen los ist. Auch der Tierarzt weiß sich keinen Rat. Und sagt aber, wenn sie nicht rausfinden, worum es da geht, dann muss vielleicht das Tierheim auch geschlossen werden. Was natürlich furchtbar wäre, weil dann könnte die Hochzeit ja gar nicht mehr stattfinden. Die Mädchen sind also ganz betroffen. Sie basteln sich da ihre Traumfänger und dann begegnet ihnen eine junge Frau, die heißt Caro und die ist ganz seltsam. Die kann nämlich überhaupt nicht Hallo sagen, die kann einem auch gar nicht in die Augen schauen. Und Flos Mutter erklärt, dass die Caro so Probleme hat, eben mit Menschen in Kontakt zu treten. Sie verunsichert das, was Menschen da sagen. Sie weiß nicht, wie sie reagieren soll. Deswegen hat sie auch keine Freunde. Und die einzigen Freunde, die sie hat, sind die Tiere. Denn mit denen redet sie. Und Leni wundert sich dann noch und denkt, also das ist ja ganz schrecklich, wenn man eigentlich gar keine Freunde hat und wenn man auch gar nicht mit gar niemand reden will. Und sie wundert sich, was diese Caro, die kommt ihr irgendwie seltsam vor. Und es kommt ihr noch seltsam vor, dass sie beobachtet, wie eine Elster immer in den Stall der Ponys ein- und ausfliegt, ja, und sich da im Gebälk zu schaffen macht. Und sie überredet Flos Mutter, eine Leiter zu holen. Und dann klettern sie da hoch in das Gebälk und finden da tatsächlich eine Kette. Und nicht nur irgendeine Kette, sondern eine Kette mit einem Totenkopf dran. Und da ist sie, Leni, natürlich höchst alarmiert und denkt sich, das ist ja ein schlechtes Zeichen, wenn wir hier bei den kranken Ponys eine Kette mit Totenkopf finden. Und sie muss unbedingt zu Ariane in den Laden und ihr erzählen von dieser Kette und möchte sie fragen, was sie davon hält und ob das jetzt vielleicht wirklich ein schlechtes Omen ist. Als sie zu Ariane da in den Laden kommt, ist Ariane schon mit dem Kleid beschäftigt und näht da in ihrem Nebenzimmer an diesem Kleid. Ich bin gut vorangekommen, sagte Ariane da neben ihr und strich den Stoff des Oberteils glatt. Er lag auf einer dunkelroten Nähmaschine aus Metall, die auf einem schmalen kleinen Tisch stand. Ariane war gerade dabei, das Oberteil an den Rock zu nähen. Wow, das Kleid hatte ja schon richtig Form angenommen. Das ging ja schnell, stellte Leni fest. Ariane zwinkerte ihr zu. Mit ihrem Zauberring fuhr sie ein Stück an der abgesteckten Kante entlang, die plötzlich wie von Geisterhand verschlossen wurde. Leni riss die Augen auf und starrte völlig verdattert auf den Stoff. Sie wusste natürlich, dass Ariane mit ihrem Ring Stoffe durch die Luft fliegen lassen oder auch verlängern konnte, aber nicht, dass sie auch in der Lage war, mit diesem Ring richtig zu nähen. »Was kann denn dein Ring noch alles?« flüsterte Leni, als ob sie Angst hätte, ein Geheimnis zu verraten. Ariane lächelte vielsagend. »Ach, noch so manches. Ohne ihn könnte ich anderen nicht helfen, und das ist ja schließlich meine Aufgabe, wie du weißt.« Aber ein bisschen Zauberei brauche ich dafür schon, sonst hätte ich neben dem Laden und den Aufträgen, die ich bekomme, gar nicht genügend Zeit dafür. Zuschneiden und abstecken kann ich mit ihm leider nicht, aber einfache Nähte gehen, schwupps. Erneut strich Ariane mit einer lässigen Bewegung über den Stoff und sofort erschien die nächste Naht. Das Kleid sieht jetzt bereits wunderschön aus, stellte Leni ehrfürchtig fest. Nora wird begeistert sein. Sie stellte sich Nora damit am Seerosenteich vor, aber da schob sich das Bild der kranken Ponys dazwischen. Sie erzählte Ariane, was los war, bis hin zu ihrem Fund im Stall. »Meinst du nicht auch, dass das ein schlechtes Zeichen ist?« fragte sie. Der Totenkopf hüpfte wie ein böser Kobold in ihrem Kopf herum. Da kam ihr ein Verdacht. »Vielleicht hat ja ein Finsterfreund seine Finger im Spiel«, flüsterte sie. »Vielleicht will er Noras Traum zerstören.« Und nicht nur ihren Traum von der Hochzeit, sondern ebenso den armen Tieren einen guten Platz zu schenken, fügte sie noch hinzu. Wurden sie deswegen krank? Ariane überlegte, also ich weiß nicht. Diese Kette kann etwas bedeuten, muss es aber nicht. Ihr kommt doch morgen sowieso zu mir. Warum gehen wir nicht danach zusammen ins Tierheim? Ich wollte da sowieso hin, um mich mal ein bisschen umzuschauen. Möglicherweise kann ich Flohs Mutter noch mit ein paar hübschen Sachen für die Dekoration überraschen. Und ich könnte Mr. Trippel mitnehmen. Sie beugte sich ein bisschen näher zu Leni. Du weißt ja, er ist der beste Spürhund, wenn es um Finsterfreunde geht, raunte sie ihr zu. Und wenn sich dort einer herumtreibt, dann wird uns seine Nase das verraten. Garantiert. Lenis Augen leuchteten. Das ist eine super Idee. Mr. Trippel unterwegs in geheimer Mission. So bekommen wir Klarheit. Ja, und sie gehen dann mit Mr. Trippel ins Tierheim und er benimmt sich in der Tat höchst merkwürdig. Er schnüffelt da herum und dann fängt sein Schwanz plötzlich ganz aufgeregt an zu zucken und er wuselt mit einem Satz wieder zu Ariane zurück, versteckt sich in ihrer Jackentasche und nur noch seine kleine Nasenspitze schaut heraus. Und nun wissen alle, hier muss ein Finsterfreund gewesen sein. Mr. Trippel hat es ihnen ganz eindeutig gesagt. Aber es ist natürlich die Frage, ja, wie finden Sie diesen Finsterfreund? Und Leni und Flo beschließen, sich da jetzt einfach mal abends, wenn alle weg sind aus dem Tierheim, heimlich auf die Lauer zu legen vor dem Stall und zu schauen, ob sich da irgendetwas, ob sie etwas Verdächtiges bemerken. Also, sie gehen gemeinsam abends zum Tierheim. Und da haben sie bereits das große Tor erreicht. Es war ganz schön hoch. Würde Flo da überhaupt rüberkommen? Die ist ja so ein bisschen pummelig und die Leni weiß nicht, ob sie so gut im Klettern ist. Leni war früher in Grünhausen viel geklettert und hatte sicher keine Probleme. Sie ergriff die Stangen und setzte einen Fuß auf die Klinke. Besser Köpfchen statt Kraft, sagte Flo da und zog einen Schlüssel aus der Jackentasche. Hab ich meiner Mutter heimlich aus der Tasche geklaut, erklärte sie. Sie braucht ihn ja heute nicht mehr. Leni lächelte. Die schlaue Flo hatte an alles gedacht. Flo steckte den Schlüssel ins Schloss und es quietschte ziemlich laut, als sie die Tür aufschob. »Komm, verstecken wir uns da«, flüsterte Leni und deutete auf den Pferdestall. »Warum flüsterst du?«, fragte Flo leise. »Ist doch niemand da?« Leni blickte sie nur vielsagend an. Woher wollte Flo das denn wissen? Vielleicht trieb sich der Finsterfreund ja hier herum. Leni hoffte nämlich, die Elster bei den Ponys auf frischer Tat zu ertappen. Sie denkt ja noch immer, dass die Elster hier schuld an allem ist. Immer wieder blickten die Mädchen hoch in den Himmel, an dem die untergehende Abendsonne ein paar Schleierwolken in zartes Rot hüllte. Doch außer den Schwalben, die geschäftig unter dem Stalldach ein- und ausflogen, war kein Vogel zu sehen. Aber irgendwas stimmte hier nicht. Das spürte Leni ganz genau. Sonst hätte ja Mr. Trippel nicht so komisch reagiert. Plötzlich hörten sie das Eingangstor quietschen. Da war jemand. Für den Bruchteil einer Sekunde fühlte sich Leni wie versteinert. Ihr Herz fing an, richtig wild zu schlagen. Ganz deutlich hörte sie die Schritte auf dem Kiesweg. Voller Panik schaute sie Flo an. Oh mein Gott, wer kam denn da? Was sollten sie denn tun, wenn derjenige jetzt nach den Ponys sehen wollte und sie hier hinten entdeckte? Was sollten sie sagen? Oder war der späte Besucher vielleicht auch ein finster Freund? Was würde er dann mit ihnen machen? Flo schien ähnliche Gedanken durch den Kopf zu gehen, denn sie krallte sich an Lenis Ärmel fest. Doch da bemerkte Leni, dass die Schritte sich entfernten. Puh, was für ein Glück, der Besucher ging an ihnen vorbei. Sie warteten, bis es wieder ganz still war. Dann setzten sie vorsichtig einen Fuß vor den anderen, um ja kein Geräusch zu machen, und traten hinter dem Stall hervor. Niemand war zu sehen. Flo streckte den Daumen hoch, was wohl so viel heißen sollte wie »Die Luft ist rein«. Sie deutete Richtung Tor und wandte sich ab, aber Leni hielt sie an der Jacke zurück. »Lass uns verschwinden«, flüsterte Flo und schaute ängstlich den Weg entlang. »Ich will nicht erwischt werden. Dann fliegt alles auf und meine Eltern werden tierisch sauer sein, dass ich sie angelogen habe. Und das 2 Tage vor der Hochzeit.« »Komm, wir gehen wenigstens bis zu Benny«, drängte Leni. »Dort können wir uns verstecken und haben die Blumenbude im Blick. Wenn derjenige vom Tierheim ist, dann wird er dort als erstes hingehen, denn da hängen ja die Schlüssel zu den Gehegen.« »Du glaubst wohl nicht im Ernst, dass einer von hier die Tiere krank macht?«, fragte Flo entrüstet. »Wahrscheinlich hat nur jemand was vergessen.« »Ja, klar«, sagte Leni, um Flo zu besänftigen. »Vielleicht hatte sie recht, aber das wollte Leni auf jeden Fall ganz genau wissen.« Sie lief los und Flo blieb nichts anderes übrig, als ihr zu folgen. Schnell versteckten sie sich hinter Bennys Stall, ganz in der Nähe der Blumenbude. Gerade als sie vorsichtig um die Ecke spähten, wurde die Tür zugeschlagen. Flo zuckte zurück, doch Leni blieb, wo sie war. Sie traute ihren Augen kaum. »Es ist Caro«, flüsterte sie. Flo schaute sie mit großen Augen an. »Was wollte Caro denn so spät hier?« Und sie schien auch nicht nur was vergessen zu haben, denn sie ging mit einem Stoffbeutel in der Hand weiter zum Katzenhaus. Dann schloss sie auf und verschwand darin. »Vielleicht braucht sie noch jemanden zum Reden«, überlegte Flo. »Sie spricht doch so gern mit Tieren.« Da kam Caro schon wieder heraus. Den Stoffbeutel hatte sie nun unter ihrer Jeansjacke versteckt und der Wölbung nach zu urteilen, war da jetzt was drin. Sie schloss ab und ging zurück Richtung Blumenbude. »Das war aber ein kurzes Gespräch«, erwiderte Leni leise. »Was hat's denn da in dem Sack?« »Keine Ahnung«, flüsterte Flo zurück. Caro hielt den Sack weiter unter den Arm geklemmt, als sie in der Blumenbude verschwand. Sie hatte wohl nur schnell den Schlüssel zurückgehängt, denn im nächsten Moment stand sie wieder draußen. Die Tasche trug sie noch immer unter der Jacke. Sie schloss ab und kam auf die Mädchen zu. Leni und Flo zogen die Köpfe zurück und pressten sich an die Stallwand. Ganz dicht ging Caro an ihnen vorbei. Leni spürte ein Kitzeln in der Nase und hielt sie ganz fest zu. Jetzt bloß nicht niesen. Wahrscheinlich wäre Caro auch zu Tode erschrocken, denn sie rechnete ja im Leben nicht damit, dass sie beobachtet wurde. Nun hatte sie das Eingangstor erreicht und trat nach draußen. 2-mal machte es Klack, als sie abschloss. Dann bog sie nach rechts ab und war verschwunden. »Irgendwas hat sie aus dem Katzenhaus mitgenommen«, murmelte Leni. Ihr kam ein schrecklicher Verdacht. »Meinst du, sie hat ein Kätzchen geklaut?« »Spinnst du?«, fragte Flo entgeistert. »Warum sollte sie das denn tun? Caro liebt Tiere. Und außerdem hätte eine Katze wohl kaum ohne einen Mucks in der Tasche stillgehalten.« »Naja, das stimmt«, musste Leni zugeben. »Trotzdem will ich wissen, was sie da drin gemacht hat. Komm, wir gehen ihr nach.« Sie verließen das Tierheim und folgten Caro auf dem Weg durch die Schrebergärten. Sie lief ein ganzes Stück vor ihnen. Trotzdem hätte sie die Mädchen sofort entdeckt, wenn sie sich nur ein einziges Mal umgedreht hätte. An dem sauber gemähten Wiesenweg stand nicht ein einziger Baum, hinter dem sich Leni und Flo hätten verstecken können. Aber Caro ging immer weiter. Sie hatte ja nicht die leiseste Ahnung, dass sie verfolgt wurde. Als sie den kleinen Park erreichten, wurde Caro langsamer. Leni und Flo stellten sich schnell hinter eine dicke Eiche, damit sie sie nicht doch noch bemerkte. Sie hörten, wie Caro immer wieder leise etwas rief, konnten aber nicht verstehen, was. Bei einer Bank blieb sie schließlich stehen und starrte in das Dickicht dahinter. Dann verschwand sie plötzlich darin, als ob sie etwas entdeckt hätte. Leni schlich sich näher heran. »Leni, nein!« zischte Flo hinter ihr. Aber das war Leni egal. Auch wenn Caro sie entdeckte, sie wollte jetzt endlich wissen, was hinter all dem steckte. Sie ging zu der Stelle, wo Caro im Dickicht verschwunden war und sah, nicht weit von ihr, zwischen ein paar Sträuchern, kniete Caro am Boden. Sie wandte Leni den Rücken zu und schien sie nicht gehört zu haben. Ganz versunken hockte sie da und vor ihr saß ein kleines Kätzchen. Und was es mit diesem Kätzchen auf sich hat und wie es weitergeht im Tierheim und ob die Mädchen doch noch es schaffen, diesen Finsterfreund zu vertreiben, das könnt ihr selber dann nachlesen im Buch, wenn ihr Lust habt. Und wer will, kann jetzt noch hier, wie gesagt, nachher beim Signieren sich so eine Bommelborte mitnehmen. Ich habe aber noch versprochen, dass ich ein Windlicht verlosen werde. Und zwar an denjenigen, der eine Frage beantworten kann und der als erstes den Finger oben hat, der darf dann dieses nette kleine Windlicht mit nach Hause nehmen. Und ich frage euch jetzt, ob sich jemand von euch gemerkt hat und wo ist meine Jury? Jury, genau, hier ist die Jury. Genau, die Lieselotte sich nämlich netterweise bereit erklärt, mit mir zu schauen, gell, wer als erstes seinen Finger oben hat. Und ich frage euch jetzt, wer weiß, wie heißt die kleine Ratte von der Zauberschneiderin? So, wen hast du gesehen, Lieselotte? Mr. Triple, genau. Dann möchtest du das Glas überreichen. Wie heißt du denn? Emma. Also für Emma hier ein Windlicht. Super, vielen Dank fürs Kommen. Danke und eine schöne Messe.
Die Ina Brandt, die ist noch eine Weile da und zwar direkt hier hinter der roten Wand zum Signieren. Also wenn ihr eine Karte haben wollt, dann schreibt sie gerne ihren Namen drauf und es folgt jetzt Christian Seltmann mit Robin Kett, da kommt er schon.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.